Was macht Menschen anfällig für rechtsradikale Ideologien? Schon die Denker der Frankfurter Schule stellen sich diese Frage. Max Horkheimer, Theodor W. Adorno und Erich Fromm erleben den Aufstieg Hitlers selbst mit. Mit Marx und der Psychoanalyse entwickeln sie den Begriff des autoritären Charakters. Gehorsam, konform und destruktiv. Ein Modell, das bis heute wichtig ist.
Wenn so die Welt gegen uns steht, dann müssen wir umso mehr zu einer Einheit werden.
Die Betörung der Massen. Nirgends war sie größer und zerstörerischer als in Deutschland unter den Nazis. Bis heute ist sie der Inbegriff für den Autoritarismus. Lange schien es, die Zeit der falschen Propheten ist für immer vorüber. Die Macht des Irrationalen hat keinen Platz in den westlichen Demokratien. Eine Illusion, die immer weiter zerbricht.
Solche Bedingungen können sich auch heute entwickeln. Und deshalb sind sie keineswegs auf 1933 beschränkt, keineswegs auf Deutschland beschränkt, sondern sie werden Probleme überall da, wo der Mensch sich ganz ohnmächtig fühlt und sich ganz gelangweilt.
Dabei ist natürlich nicht zu unterschlagen, dass manipulierte und angedrehte all diese Bewegungen, dass sie etwas vom Gespenst eines Gespensts haben.
Was wurde übersehen? Woher kommt die Sehnsucht nach Stärke? Was ist der Reiz des Autoritären, der die Massen elektrisiert?
Darüber wird auch nachgedacht in dem massiven Bau aus Naturstein. Das Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main, 1929. Das Gebäude ähnelt einer Festung. Hier wird radikale Theorie betrieben. Junge, kompromisslose Sozialforscher, die das krisenhafte Wesen der modernen Gesellschaft verstehen wollen.
Das Programm einer sogenannten kritischen Theorie, ein interdisziplinäres Programm, was versucht, die marxische Kritik der politischen Ökonomie, also die marxische Kapitalismuskritik, mit Psychoanalyse, mit Literaturtheorie, mit Musiktheorie, Philosophie und so weiter zu verbinden.
Es ist ein Kreis von brillanten Denkern, die später als Frankfurter Schule bekannt werden, gruppiert um die Sozialphilosophen und Soziologen Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Ihre Philosophie wird einmal das Geistesleben der Bundesrepublik prägen und sie zu einigen der wichtigsten Intellektuellen der Nachkriegszeit machen. Nicht zuletzt, weil sie untersuchen, wie faschistische Propaganda und der Antisemitismus funktionieren. Der Historiker Philipp Lehnhardt hat die Geschichte der Frankfurter Schule erforscht in seinem Buch »Café Marx«.
Also die kritische Theorie oder das Institut für Sozialforschung dieser Zeit hat natürlich auch den Faschismus als ein Krisenphänomen gesehen, hat aber viel stärker als andere Strömungen der Linken wirklich auf das Bedürfnis und die Psychologie der Massen auch den Blick gelenkt. Also mehr auf die Frage, nicht so sehr, was die Faschisten selber für ein Programm vertreten, sondern eigentlich, warum es verfängt bei den Massen.
Am 1. August 1930 wird Max Horkheimer Universitätsprofessor und übernimmt die Leitung des Instituts, das sich aus privaten Stiftungsgeldern eines reichen Unternehmersohns finanziert. 2 Tage später spricht Adolf Hitler in Frankfurt. Er füllt eine riesige Festhalle mit 20.000 Zuschauern. Die erregte Menge jubelt den Fahnenträgern von SA und SS zu und spendet der Rede ihres Führers frenetischen Beifall. Erfolgreiche Mobilisierung für die bevorstehenden Reichstagswahlen, bei denen die NSDAP mit mehr als 18% zweitstärkste Kraft hinter der SPD wird.
Am Institut für Sozialforschung ist man besorgt über die wachsende Stärke des Faschismus. Eine erste groß angelegte Studie entsteht zu dieser Zeit. Sie soll das politische Bewusstsein von Arbeitern und Angestellten in Deutschland untersuchen. Die Forscher wollen erfahren, wie deren politische Gesinnung zu ihrer unbewussten psychischen Struktur passt. Das Ergebnis ist ernüchternd.
Das Entscheidende war wirklich, wir können uns auf das Proletariat nicht verlassen. Das Proletariat wird den Faschismus nicht besiegen können, wird nicht ausreichend Widerstand leisten. Teile der Arbeiterschaft werden zu den Nazis überlaufen,
sagt Philipp Lehnhardt, Professor für jüdische Geschichte und Kultur an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Und dann hat man untersucht, warum eigentlich? Was spricht die eigentlich da an?
Die Studie hat Pionierqualitäten. Empirische Untersuchungen sind damals in Deutschland noch relativ neu. Vor allem aber ist die Methode Neuland. Die gezielte Nutzung der jungen Wissenschaft der Psychoanalyse in einer Sozialstudie.
Die Psychoanalyse betrachtet das menschliche Ich als fragile Steuerungsinstanz, die zwischen gesellschaftlichen Ansprüchen und archaischen Triebregungen vermittelt. Unbewussten Mächten also, die jederzeit chaotisch und widersprüchlich aus der Tiefe der menschlichen Seele hervorbrechen können. Man wollte herausfinden, welchen Einfluss nehmen verdrängte Ängste und unbewusste Bedürfnisse auf die politische Willensbildung. Das war der Schlüssel, um den immer weiter um sich greifenden Irrationalismus in der Politik zu verstehen.
Diesen neuen Blick bringt damals der Soziologe und Psychoanalytiker Erich Fromm ein. Er ist Jurist, Soziologe und ein glühender Anhänger der Psychoanalyse, die er intensiv studiert. Am Institut für Sozialforschung leitet er die psychoanalytische Abteilung und ist einer der ersten, die Psychoanalyse, Marxismus und sozialwissenschaftliche Untersuchungen miteinander verbinden.
Schon in der Studie über die Arbeiter und Angestellten entwickelt Fromm einen zentralen Begriff, der die gesamte kritische Theorie und ihr Verständnis von Massenpsychologie und Faschismus entscheidend prägen wird: den autoritären Charakter.
Nun, beim autoritären Charakter würde ich sprechen von, wenn man ihn in einer psychologischen Namengebung bezeichnet, als dem sadistisch-masochistischen Charakter.
So erklärt Erich Fromm den autoritären Charakter 1975 in einem Fernsehinterview. Die Begriffe Sadismus und Masochismus sind der Psychoanalyse entlehnt, wo sie sexuelle Neigungen beschreiben. Der Sadist erregt sich, indem er seinem Sexualpartner Schmerzen zufügt. Fromm jedoch beschränkt sich nicht auf das Sexuelle.
Ich verstehe unter Sadismus den leidenschaftlichen Wunsch, über einen anderen Menschen absolute Kontrolle zu haben. Und man kann auch so sagen, dass der Sadismus ein Ausdruck des Wunsches für Allmächtigkeit ist.
Gleiches gilt für den Masochismus, die Lust, gequält und gedemütigt zu werden. Auch er bekommt eine kulturtheoretische Bedeutung, die mehr meint als eine Sexualpraktik.
Die Lust an der Unterwerfung unter etwas, was stärker ist. Die absolute Abhängigkeit. Und damit auch die Erfüllung des Wunsches, der eigenen Verantwortung ledig zu sein. Der Masochist, der sich unterwirft, braucht nicht mehr über sein Leben zu unterscheiden. Er wird gelebt durch eine höhere Macht.
Das nimmt dem Menschen die Last, die Risiken des Lebens auf sich zu nehmen, Entscheidungen zu treffen, mit den Konsequenzen zu leben. Um den sadistisch-masochistischen Menschen zu beschreiben, hat Fromm ein eingängiges Bild: den Radfahrer. Denn der Radfahrer duckt sich nach oben, während er nach unten tritt. Die sadistisch-masochistischen Triebe sind also dafür verantwortlich, dass sich ein Mensch einer äußeren Macht oder einer Idee unterwirft und Schwächere unterdrücken und beherrschen will. Dass diese Triebe in einem Menschen überhand nehmen, liegt nur zum Teil an seiner individuellen Veranlagung oder seiner Erziehung. Ebenso wichtig sind die Lebensumstände, denen er ausgesetzt ist. Politische und wirtschaftliche Krisen, Pandemien, Kriege, aber auch starker technologischer Wandel treffen die Menschen und erzeugen bei vielen ein Gefühl der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins.
Da entwickelt sich mehr und mehr der Wunsch zur Macht. Anstelle der inneren Ohnmacht, der inneren Impotenz, wenn Sie so wollen, eine Omnipotenz, eine Allmacht, in der er alles kontrolliert, alle, und in dem er dann seine Ohnmacht übertönen kann durch das Resultat dessen, was er mit anderen Menschen macht.
Die Studien des Instituts für Sozialforschung zu Beginn der 1930er Jahre ergeben, dass ein beträchtlicher Teil der Arbeiter und Angestellten diese Radfahrermentalität aufweist.
Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Hauschke.
Als Sozialisten, Marxisten, Juden und Psychoanalytiker verkörpern die Institutsmitarbeiter alles, was den Nazis verhasst ist. Als sie an die Macht kommen, besetzen sie sofort Horkheimers Wohnhaus in Kronberg und am 13. März 1933 das Institut für Sozialforschung. Doch die Mitarbeiter sind da bereits in die Schweiz geflohen.
Die meisten von ihnen sind zunächst in Genf, Paris oder London. Doch schon bald lässt Horkheimer den Hauptsitz des Instituts nach New York verlegen, nach Manhattan, unweit der Columbia University. Eine lebensrettende Entscheidung, zumindest für all jene, die ihm früh genug folgen.
1936 erscheint das bislang größte Forschungsprojekt des Instituts für Sozialforschung, die Studien über Autorität und Familie. Auch hier steht der autoritäre Charakter im Mittelpunkt der Untersuchung, den Co-Autor Erich Fromm vornehmlich bei den kleinbürgerlichen Klassen verortet.
Weil das deutsche Kleinbürgertum damals also die kleinen Geschäftsleute, der Mann, der einen kleinen Laden hatte, alle die waren aus der Geschichte herausgeschleudert. Aber speziell auch der kleine Handwerker, der kleine Kaufmann. Die Entwicklung des Kapitalismus ging ja dahin, die alle auszumerzen. Es war eine Klasse, die gesellschaftlich und ökonomisch gesehen zum Tode verurteilt war. Sie sahen das, sie fühlten das. Sie fühlten ihre Ohnmacht wirtschaftlich und auch gesellschaftlich. Ja nun, aus diesem Gefühl der Ohnmacht kam dann der Wunsch zu herrschen, zu kontrollieren. Und wer blieb dann übrig, außer den Juden oder den politischen Minoritäten?
Hitler greift diesen Wunsch zu herrschen auf. Er manipuliert die emotionalen Bedürfnisse seiner Gefolgschaft, indem er mit ihren archaischen Wünschen und irrationalen Ängsten spielt und indem er ihre Wut lenkt.
Die kritische Theorie will weitaus mehr als eine rein psychologische Erklärung des Faschismus, wieso Individuen geneigt sind, sich einem Demagogen zu unterwerfen. Vielmehr spiegeln sich im Individuum bis in die feinsten Verästelungen seiner Seele die gesellschaftlichen Verhältnisse, von denen es hervorgebracht wird.
Im entwickelten Kapitalismus wird das Individuum zum atomisierten Massenmenschen, höchst anfällig für propagandistische Manipulation. In seinem Geschmack, seinem Denken und Fühlen finden sich die gleiche Standardisierung und Stereotypie wieder, die am Fließband die industrielle Produktion bestimmen. Die Manipulierbarkeit des Massenmenschen nimmt im gleichen Maße zu wie die Austauschbarkeit seiner Arbeitskraft durch die Maschine.
Der Siegeszug des Faschismus zeigt an, wie fragil und anfällig der moderne Mensch für die Manipulation ist. Und zwar weltweit. Denn die gleiche Entwicklung ist auch in der Sowjetunion und in den Vereinigten Staaten zu beobachten.
I saw the workmen in the mills, the mines, the factories.
Präsident Roosevelt ruft nach dem Schock der Weltwirtschaftskrise die Politik des New Deal aus, die auf massive Intervention des Staates setzt. Droht auch in den USA ein offener Faschismus? Das will das American Jewish Committee herausfinden. Es finanziert ab 1943 eine große Studie über die Verbreitung von Antisemitismus. Wie schnell können geheime Wünsche in offenes Ressentiment umschlagen? Wie empfänglich sind die Amerikaner für die Manipulation durch antidemokratische Propaganda?
Die Propaganda ist also vorwiegend eine massenpsychologische Technik. Zugrunde liegt dabei das Modell der autoritätsgebundenen Persönlichkeit.
Der Philosoph Theodor W. Adorno ist einer der Studienautoren. Als er 1938 in die USA flieht, analysiert er unter anderem die Propagandasendungen christlich-faschistischer Radioprediger. Gemeinsam mit Psychologen der Universität Berkeley arbeitet er an der Studie The Authoritarian Personality, die allerdings erst viel später veröffentlicht wird.
Es ging darum, den potenziell faschistischen Charakter herauszufinden. Also wer ist in bestimmten Situationen bereit, den Nationalsozialisten zu folgen? Sei es bedingungslos oder sei es in bestimmten Situationen oder sei es nur keinen Widerstand zu leisten. Das gibt ja verschiedene Stufen da auch. Und das versuchte man rauszufinden und deswegen musste man immer so Umwegfragen stellen, um dann zu so einem Persönlichkeitsprofil zu gelangen letztlich.
Stimmen Sie zu?
Stimmen Sie nicht zu?
Gehorsam gegenüber der Autorität sind die wichtigsten Tugenden, die Kinder lernen sollten.
Wenn wir die Deutschen und die Japaner erledigt haben, sollten wir uns auf andere Feinde der menschlichen Rasse konzentrieren, wie etwa Ratten, Schlangen und Ungeziefer.
Entwickelt wird ein langer Fragenkatalog für hunderte von Probanden. Wie starr hängen sie an konventionellen Werten und Stereotypen? Wollen sie Abweichler unbedingt bestrafen? Neigen sie zum Aberglauben oder stellen sie Stärke übertrieben zur Schau? Sind sie zynisch gegenüber menschlichem Leben?
Daraus entwickeln die Forscher die Faschismus-Skala, auch F-Skala genannt. Sie zeigt an, wie stark eine Person faschistoide Meinungen hegt. Für Menschen mit einer starken Neigung zu Vorurteilen werden zudem typische Syndrome beschrieben.
Der Konventionelle hält sich an verbreitete Wertvorstellungen und hat eine starke Furcht davor, anders zu sein. Sein Über-Ich war nie gefestigt und ist stark abhängig von äußeren Instanzen.
Der Autoritäre wird vom Über-Ich beherrscht und muss unaufhörlich gegen starke und ambivalente Triebe ankämpfen. Er hat Angst davor, schwach zu sein.
Beim Rebellen haben verdrängte Triebe die Oberhand gewonnen. Er ist destruktiv und rebelliert, oft pseudorevolutionär gegen alle, die in seinen Augen schwach sind. In der gröbsten Form wird er psychopathisch und quält hilflose Opfer mit roher Gewalt.
Der Spinner ist ein stark selbstbezogener und in sich selbst zurückgezogener Mensch. Er hat die Realität weitgehend durch eine Fantasiewelt ersetzt. Seine innere Welt will er vor Beschmutzung und dem Kontakt mit der schrecklichen Wirklichkeit beschützen.
Und all diese Studien, die man da angestellt hat, haben eigentlich gezeigt, dass die amerikanische Gesellschaft in dieser Zeit eben auch sehr vom Antisemitismus geprägt war und das Institut für Sozialforschung hatte tatsächlich massiv Angst davor, dass auch die USA nationalsozialistisch oder faschistisch werden könnten. Man war sich da nie ganz sicher,
sagt Professor Philipp Lehnhardt von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Als die Studie 1950 unter dem Namen The Authoritarian Personality in Amerika veröffentlicht wird, revolutioniert sie die Sozialwissenschaften.
Die Nazis sind inzwischen militärisch geschlagen. Adorno und Horkheimer sind an die Universität in Frankfurt zurückgekehrt, wo sie das Institut für Sozialforschung wieder eröffnen. In den kommenden zwei Jahrzehnten werden sie zu Ikonen der Studentenbewegung. Auch in den Jahren nach amerikanischer Re-Education und dem Wirtschaftswunder behalten sie ein feines Gespür dafür, dass die Gefahr des Autoritären nicht gebannt ist.
Ich möchte also davon ausgehen, meine Damen und Herren, dass die Voraussetzungen faschistischer Bewegungen trotz des Zusammenbruchs gesellschaftlich, wenn auch nicht unmittelbar politisch, nach wie vor fortbestehen.
Eine Warnung, die Adorno immer wieder ausspricht. In seinen Schriften und 1967 in Wien bei einem Vortrag vor Studenten. Er spricht über die damals neu gegründete rechtsradikale NPD. Ihre Wahlerfolge bestätigen seine Annahmen über den autoritären Charakter, auch 20 Jahre später.
Dabei ist natürlich nicht zu unterschlagen, dass manipulierte und angedrehte all diese Bewegungen, dass sie etwas vom Gespenst eines Gespensts haben. Es wäre falsch, Wenn man heute etwa in Deutschland, und das wäre hysterisch, wenn man heute in Deutschland unter diesen Dingen sich etwas wie eine spontane Massenbewegung vorstellen würde. Wohl aber kann eine solche sich herausbilden, wenn das durch die objektiven Bedingungen gegebene Potenzial ergriffen und in sich zuspitzenden Situationen gesteuert wird. Und in diesem Fall ist es wohl sicher richtig, dass die extremistischen Gruppen nach einer Dynamik, die sich immer wieder in diesen Situationen zeigt, die Oberhand gewinnt.
Autoritäre Bewegungen sind kein Problem der gesellschaftlichen Ränder. Sie sind ein Symptom dafür, dass sich die Menschen durch die Marktmechanismen und den technologischen Wandel nach wie vor bedroht fühlen. Und zwar heute in steigendem Maße, sagt Professor Oliver Decker von der Universität Leipzig.
Das Autoritarismuskonzept hilft zu verstehen, wieso die Demokratie derzeit derart unter Druck ist.
Der Sozialpsychologe erforscht seit 2002 die Verbreitung antidemokratischer Einstellungen in Deutschland. Die Leipziger Autoritarismusstudien, früher Mitte-Studien genannt, sind vom Konzept des autoritären Charakters beeinflusst. Sie fragen nach dem latent autoritären und antidemokratischen Potenzial, das bis weit in die Mitte der Gesellschaft verbreitet ist. Dabei gilt damals wie heute:
Wenn es ökonomisch Regression kommt, dann kommt es auch zu psychischen Regressionen. Und der Autoritarismus steigt, die autoritären Aggressionen werden sichtbarer.
Allerdings haben sich die Formen verändert, in denen heute die Menschen auf Krisenphänomene reagieren, sagt Oliver Decker. Der harte Führerkult der Faschisten sei heute der Sehnsucht gewichen, möglichst vollständig mit einer Gruppe zu verschmelzen und sich gegen die bedrohliche Außenwelt abzuschotten.
Und das mündet ein in einer massiven Realitätsverleugnung. Verleugnung ist momentan das zentrale Element. Das ist sozusagen die Flucht aus der Realität, die diese autoritäre Dynamik mitkennzeichnet, rein in die Verschwörungsmentalität.
We will drive out the globalists, we will cast out the communists, Marxists, fascists. We will throw off the sick political class that hates our country. We will rout the fake news media until they become real.
Man sollte diese Bewegungen nicht unterschätzen wegen ihres niedrigen geistigen Niveaus und wegen ihrer Theorielosigkeit. Ich glaube, es wäre ein völliger Mangel an politischem Blick, wenn man deshalb glaubte, dass sie erfolglos sind. Das Charakteristische für diese Bewegungen ist vielmehr eine außerordentliche Perfektion der Mittel, nämlich in erster Linie der propagandistischen Mittel in einem weitesten Sinn.
Also wenn man sich beispielsweise die Studien des Instituts zu faschistischen Demagogen anschaut, dann kann man diese Analysen erschreckenderweise fast 1:1 auf heutige Demagogen übertragen. Also es ist auch verschiedentlich gemacht worden, beispielsweise Trump zu verstehen mit diesen Analysen der kritischen Theorie. Und das geht erstaunlich leicht,
sagt der Historiker Philipp Lehnhardt. Der Blick in die Bücher von damals verspricht also überraschend aktuelle Antworten für heute. Um den Reiz des Autoritären zu verstehen, muss man die Techniken seiner Propaganda durchschauen.
Jerzy Sobota fand bei der Frankfurter Schule Antworten auf die Frage, wieso werden Menschen autoritär? Mehr Radio-Wissen-Folgen zu ähnlichen Themen gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Wir haben eine kleine Auswahl an Folgen zusammengestellt. Die Links zu diesen Hörtipps gibt's in den Shownotes. Zum Beispiel auch eine Folge über die Demokratie oder über das Superwahljahr 1946.
ARD. Immer die Augen, die einen beobachteten, die Stimme, die einen umgab. Im Wachen oder im Schlaf, bei der Arbeit oder beim Essen, drinnen oder draußen, im Bad oder im Bett. Es gab kein Entrinnen. Nichts gehörte einem, bis auf die paar Kubikzentimeter im eigenen Schädel.
George Orwells letztes Meisterwerk, verfasst 1948, die Eindrücke aus dem Zweiten Weltkrieg, von Stalinismus und Faschismus noch vor Augen, wurde so berühmt, dass der Titel allein zum Signalwort geworden ist. 1984.
Krieg ist Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke.
Auch 75 Jahre nach George Orwells Tod gehört die düstere Zukunftsvision eines totalitären Staats mit dem großen Bruder als gottähnliche Vaterfigur zu den meistgelesenen Büchern des 20. Jahrhunderts. Denn es ist ein Buch, das als Barometer der Gegenwart funktioniert. Wie steht's um unseren Staat, unsere Welt heute im Vergleich zu Ozeanien? Im Zeitalter von Fake News, Wahlmanipulation und Datendiebstahl. Winston Smith, die Hauptfigur in 1984, beginnt schreibend eine hoffnungslose Rebellion.
Grüße aus dem Zeitalter der Uniformität, aus dem Zeitalter der Einsamkeit, aus dem Zeitalter des großen Bruders, aus dem Zeitalter des Doppeldenk. Grüße!
»1984« von George Orwell, gelesen von Christian Brückner. Ein Hörbuch-Podcast von Bayern 2, ab 8. Januar 2025 in der ARD-Audiothek.